Pommes totweiß.
Rauertrends, wie immer heiß und fettig serviert, von Maike
und Katharina. Hallo Maike.
Hi Katharina.
Hey, wie geht's dir heute?
Was wollte ich diesmal zuerst fragen? Mir geht's heute gut. Wie geht's dir?
Mir geht's auch sehr gut. Ich stehe kurz vorm Urlaub tatsächlich. Ich habe ein paar Tage frei nächste Woche und da freue ich mich schon sehr drauf.
Was macht ihr? Wo geht's hin?
Nach Griechenland.
Oh, nice.
Etwas ganz Neues entdecken, da war ich nämlich noch nie.
Ja, ein bisschen Sonne tanken. Ne? Hier ist jetzt ja langsam der Herbst. Klopft nicht an, der ist ja schon quasi, sitzt ja schon im Wohnzimmer hier.
Genau, ich verlängere den Sommer ein bisschen.
Sehr schön.
Ja, liebe Maike, wir haben ja beim letzten Mal sehr viel über meine Geschichte und meinen Papa gesprochen. Ich wollte dich heute gerne mal fragen, wie das bei dir so war, weil du hast ja auch deinen Papa verloren und bei dir war es ja eine ganz andere Situation. Dein Papa war ja etwas länger krank und da hat man ja auch nochmal irgendwie mit ganz anderen Gefühlen, die da aufkommen. Und da wollte ich dich mal fragen, ob du uns heute davon ein bisschen erzählen möchtest.
Ja, total gerne. Also es ist ja, glaube ich, so auch der große Unterschied, beziehungsweise die zwei großen Unterschiede, was so Verluste angeht, wenn ein Verlust durch Tod passiert, dass man das entweder sehr plötzlich kommt oder eben sich lange, mittelfristig oder langfristig ankündigt. Das sind ja sehr, man startet ja von zwei sehr unterschiedlichen Punkten. Und im Gegensatz zu der Horrornachricht, die du bekommen hast, habe ich die Horrornachricht bekommen, als der Papa noch da war. Mhm. Und das war dann einfach eine sehr intensive gemeinsame Zeit. Also die Diagnose hat er mir damals am Telefon mitgeteilt. Mhm. Und ich habe erstmal gedacht, ich bin sehr behütet aufgewachsen und dachte, ja gut, da muss man ja heute nicht mehr dran sterben und die Medizin ist so weit, das wird schon irgendwie wieder gut gehen.
Und dann magst du uns kurz erzählen, was für eine Diagnose es war?
Ja, das war Krebs, wie viele Leute jährlich diagnostiziert werden. Das war eine sehr spezielle Form des Krebses, die leider sehr spät erst erkannt wird, weil sie sehr, sehr, sehr speziell ist. Und genau, und das war halt dann schon, also stellte sich halt raus, dass es sehr, sehr weit fortgeschritten ist. Und wir wussten sehr zeitnah zur Diagnose, dass es keine Chance auf Heilung geben wird. Und die erste Prognose, die ja auch mal sehr, sehr, sehr schwierig ist, das ist ja auch der erste Tiefschlag, den man dann so bekommt, Diagnose kam im September und der sehr feinfühlige Arzt sagte meinem Vater dann, da können Sie ja froh sein, wenn Sie Weihnachten noch erleben. Und genau, das war so das Erste. Wir dachten, okay, cool, müssen wir mal ganz kurz sacken lassen. Und ja gut, dann kommt man natürlich in so eine Therapieschleife und dann ist ja auch ganz viel erstmal organisatorisch dann irgendwie zu bewerkstelligen. Und das hilft, finde ich ja auch total. Das ist ja auch ein bisschen vergleichbar mit der ersten Zeit nach dem Tod. Wenn man erstmal so ein bisschen so in dieser Orga-Phase ist, dann hat man eine schöne Ablenkung irgendwie, damit man sich nicht allzu dolle mit den Gefühlen beschäftigen muss, die da so losgetreten werden. Denn da würde ich sagen, endete so ein bisschen an auch so meine Kindheit. Auch wenn ich schon Mitte 20 war, war das so ein bisschen so die heile Welt, in der ich aufgewachsen bin. Die endete mit diesem Zeitpunkt, mit dieser ersten Phase, die dann eintrat.
Hattet ihr denn trotzdem noch Hoffnung in dieser Zeit? Also auch als ihr gehört habt, ja, eigentlich gibt es keine Hoffnung mehr, aber hattet ihr das noch?
Kaum. Also Hoffnung im Sinne von, vielleicht wird das alles wieder gut. Also ich glaube, diese Wunderfrage, die stellt sich jeder Kranke, der eine lebensbegrenzende Diagnose bekommt und natürlich auch alle Angehörigen. Natürlich fängt man dann an, nach Geschichten zu suchen, wo irgendwelche Spontanheilungen passiert sind. Aber Hoffnung im Sinne von, wir haben eine Möglichkeit gefunden, die den Krebs vielleicht verschwinden lassen wird oder wir können jetzt erstmal operieren und den Krebs entfernen. Das war, rückblickend sage ich, Gott sei Dank nie da, weil es mir, und ich glaube, da kann ich auch für meine Familie sprechen, dieses Auf und Ab ein bisschen erspart hat, was viele Kranke und deren Zugehörige dann, glaube ich, durchleben, wenn man immer wieder hört, jetzt ist bin ich krebsfrei und dann kommt es eben doch zurück. Das kann ich gar nicht beurteilen, was das für ein psychischer Ausnahmezustand sein muss, wenn man immer wieder so in so einer, in so Situationen kommt von einer sehr fragilen Sicherheit und man weiß, die kann einem jederzeit wieder genommen werden. Das muss, aus meiner Sicht heraus, muss das noch viel, viel anspruchsvoller und viel, viel anstrengender sein. Das hatten wir nie. Wir wussten immer, alles, was wir jetzt tun, ist palliativ. Also wir versuchen, den Zustand so lange wie möglich zu erhalten, den er zu dem Zeitpunkt hatte. Wir versuchen, so viel Zeit herauszuschinden, wie geht. Aber es war nie die Rede davon, dass das jetzt super, also dass es irgendwann, dass diese Krankheit ein Ende haben wird. Mhm. Also das Ende war immer, also er wird halt mit an dieser Krankheit sterben.
Ja. Genau. Hast du die Zeit dann auch sehr bewusst mit ihm genutzt? Konntest du ja noch schöne Momente mit ihm erleben?
Ja, ich glaube schon. Also man hat das alles schon bewusster erlebt. Aber das ist ja auch unfassbar schmerzhaft. Und da ist, das ist ja nicht nur der eigene Schmerz, ist ja auch dann der Schmerz, den der Papa da sicherlich durchgemacht hat, den man vielleicht auch dann immer nicht ganz so gut aushalten konnte. Also man möchte ja, also es war der Papa, ne? Das war ja immer der große, starke Mann, der alle beschützt hat. Und zum einen führte der Krebs dazu, dass er unglaublich doll abgenommen hat und dann sehr abgemagert war. Und man sah es ihm einfach an, man sah ihm seine Krankheit an. Und das ist auch emotional ganz herausfordernd. Das ist, du bist halt, ich anstelle der Tochter, bereite mich emotional darauf vor, meinen Vater zu verlieren. Und mein Vater bereitet sich emotional darauf vor, sein Leben zu verlieren. Und dann gibt es natürlich auch noch die Mama und die Schwester, die auch mit ihre Themen haben. Das heißt, das war, wir haben das schon gemacht und wir haben sehr bewusst gelebt. Aber wir haben auch uns unglaublich gerne in die Organisationen gestürzt und haben neue Therapiemöglichkeiten gegoogelt, haben geschaut, was ihm noch gut tun könnte, irgendwelche Ernährungsgeschichten und so, weil das irgendwie gut getan hat, diese Pausen zu haben und so, ja, nicht so viel fühlen zu müssen am Ende.
Ja, und ich glaube, man ist ja auch in einer Situation, wo man einfach nichts tun kann und da wieder ein bisschen in Kontrolle zu kommen oder das Gefühl haben, ich kann was kontrollieren, weil wir jetzt, ich sage es jetzt mal so plump, weil wir jetzt gesund essen, das tut ihm gut. Das ist ja wieder, da komme ich ja wieder in eine Selbstwirksamkeit rein. Ne?
Auf jeden Fall. Also es ist die pure Machtlosigkeit. Also man merkt einfach, dass man so wenig tun kann am Ende. Das ist ganz schwer auszuhalten. Und genau das ist das. Also man versucht durch diese Kleinigkeiten dieses Gefühl der Machtlosigkeit ein bisschen auszublenden und dem ein bisschen entgegenzuwirken. Weil ich glaube, wenn man sich denen so ganz hingeben würde, dann würde ganz viel auch gar nicht mehr funktionieren. Also hätte vielleicht rückblickend gar nichts mehr funktioniert. Ja, und das war so, dann, es ging insgesamt, ging das, das muss ich ganz kurz überlegen, ich glaube 14, 15 Monate. Also nicht die drei, die prognostiziert wurden, sondern dann gab es für uns noch 1,5 Jahre. Und das war für mich, ist für mich rückblickend, waren das unglaublich wertvolle Jahre, weil wir als Familie, als Kernfamilie nochmal zusammengewachsen sind. Und das war eine unglaublich intensive Zeit. Und die würde ich nicht missen wollen, weil mir das in meiner Trauer danach unglaublich geholfen hat. Und das, wo wir ja heute auch drauf hinaus wollen, thematisch, ist, dass viele nicht dieses Phänomen nicht kennen, dass die Trauer auch schon einsetzen kann, wenn der Mensch, den man verliert, noch da ist. Also bei mir hat die Auseinandersetzung mit dem Verlust, was wir als Trauer bezeichnen würden, schon mit der Diagnosestellung begonnen. Das heißt, ich war in dem Moment, als er dann starb, auch emotional schon viel, viel weiter. Und ich war in dem Moment auch schon einige Zeit pflegende Angehörige. Und in dem Moment, als er starb, er ist zu Hause gestorben, auch etwas, wofür ich so dankbar bin, dass wir ihm das ermöglichen konnten. Und was unglaublich viel Frieden mit sich gebracht hat. Und das war eine so behütete Situation, glaube ich, im Rahmen dessen, was man eben ermöglichen kann, war da ein ganzes Stück Erleichterung und vielleicht auch Erleichterung, dass es jetzt ein Ende hat, weil diese Zeit für uns alle unglaublich anstrengend war. Und ich kenne da ganz viele, die denen das unangenehm ist, das dann so zuzugeben und zu sagen, dass man ein bisschen froh ist, dass das jetzt um ist. Aber das ist normal. Du hast so viel, auch als Angehöriger, so viel geleistet, dass man auch froh sein darf, wenn jetzt das Ende dann tatsächlich da ist. Auch wenn das nochmal ganz viel Wahrheit und Realität mitbringt. Ne? Auch das ist, wenn man versucht, sich ja ständig vorzustellen, wie ist es denn dann? Wie fühle ich mich denn dann, wenn es soweit ist? Das kann man gar nicht, aber das ist, glaube ich, auch psychologisch irgendwie normal, dass man versucht, sich darauf vorzubereiten. So ist der Mensch, glaube ich, gestrickt, dass er versucht, die Dinge irgendwie schon zu erfassen vorab, damit er sich nicht so überrascht fühlt. Das kannst du nicht, das tut trotzdem unfassbar weh. Aber ich kann nur sagen, das Gefühl war schon ein anderes als deines, was mutmaßlich wohl war, als du von dem Tod deines Vaters, der so überraschend kam, erfahren hast.
Habt ihr als Familie oder du mit deinem Vater auch über den Tod gesprochen? Also habt ihr euch auf diesen Moment auch vorbereitet gemeinsam?
Ja, schon. Also im Rahmen dessen, was so möglich ist, finde ich, haben wir das schon sehr offen kommuniziert. Das muss ich dazu sagen, dass wir aus einer Bestatterfamilie kommen. Das heißt, der Tod ist uns jetzt nicht sehr fremd in der Familie. Das war das mehr oder weniger Daily Business meines Vaters. Das heißt, da gab es auch eine professionelle Ebene, auf der wir das ganz gut besprechen konnten, auch über letzte Wünsche sprechen konnten und wie er sich das vorstellt. Ich fand es ganz spannend, dass er dann auch in dem Moment angefangen hat, seine Vorstellung mit uns zu teilen, was er denkt, was nach dem Tod passiert und seine Vorstellung davon zu teilen, was er denkt, was beim Sterben passiert. Das war unglaublich intim und aber auch auf einer anderen Ebene ganz spannend. Er war wiederum dabei, als meine Oma, seine Schwiegermutter, gestorben ist und hatte damals wohl das Gefühl, die ist auch sehr überraschend gestorben, dass da was ist, was aus dem Körper geht. Also wir würden jetzt vielleicht wahrscheinlich sagen Seele. Mhm. Und dass da so eine Art wie Energie ist, die geht. Das hat er ganz intensiv gespürt. Und das war etwas, was ihm ganz wichtig war, uns das auch nochmal so mitzuteilen, dass er denkt, dass das eben passiert, wenn man stirbt, dass da Energie zurückgeht in die Welt, ins Universum. Und das war für mich dann auch nochmal irgendwie, hat mich dazu bewogen, dann in dem Moment. Ich bin dann, ich weiß gar nicht, es ist super intim, dass
wir sind unter uns.
Genau, wir sind unter uns. Ich hoffe, dass jetzt sich da auch keiner von irgendwie, dass das jetzt keinen irgendwie super dolle berührt. Aber als er dann starb, bin ich mit meiner Mutter nochmal in das Zimmer gegangen und habe meine Hand auf seine Schultern gelegt. Und also er ist auch, man kann sagen, alleine gestorben. Er wollte auch dann für sich sein. Und das war auch immer unsere Überzeugung, weil wir das eben aus dieser Geschichte heraus, dass wir eben natürlich ein Bestattungsunternehmen hatten, beziehungsweise die Familie ein Bestattungsunternehmen hatte, hatten wir schon so viele Geschichten gehört davon, dass die Leute am besten gehen können, wenn sie alleine sind. Und darum haben wir ihm da auch mal ganz viel Raum gegeben. Ne? Also er war auch viele Zeit dann einfach für sich und forderte das auch ein. Und er war dann eben auch in diesem Moment alleine. Und dann kamen wir in das Zimmer und ich legte meine Hand nochmal auf seine Schultern und da atmete er ein letztes Mal aus. Das war ganz spannend, weil ich dachte, okay, das am Ende ist Sterben auch so banal. Am Ende ist es einfach ein letztes Ausatmen. Und dann habe ich das Fenster aufgemacht, weil er sagte, okay, da ist was, das will dann auch einfach in die Welt zurück, ins Universum zurück. Und dann haben wir das Fenster aufgemacht. Ist ja auch ein sehr bekanntes, uraltes Ritual, das zu tun. Also ich glaube, das ist jetzt nicht, viele Leute werden das kennen. Und ja, dann haben wir das Fenster aufgemacht und haben ihn dann gehen lassen. Und ich bin unfassbar dankbar, dass das so gekommen ist. Also ich kann da ganz viel Dankbarkeit empfinden. Und das hat mir in meiner Trauer danach unglaublich geholfen, dass ich das tun konnte.
Ja. Ich habe echt Gänsehaut. Also vielen Dank, dass du uns daran hast teilhaben lassen oder mich jetzt in diesem Moment. Ja, also total schöner Moment, kann ich mir vorstellen, dass dir das auch ganz viel Kraft gegeben hat. Und wo du sagtest, ja, es geht so vielleicht Seele oder Energie irgendwo hin. Es gibt ja auch die Theorie, dass die Seele 21 Gramm wiegt. Ne? Kennst du auch, glaube ich, ja, weil WissenschaftlerInnen das ja wohl mal gemessen haben vor und nach dem Tod. Und da kam man auf diesen Wert. Und ich kannte
Entschuldigung, sehr, glaube ich, aber widerlegt wurde. Also das, dem ist nicht so, da sind andere Prozesse im Körper. Egal, aber
ja, wir nehmen das mal einfach mal so hin. Genau. Und ich, weil ich mich mit diesem Gedanken der Energie auch total anfreunden kann. Ich finde es einen total schönen Gedanken und so einen schönen gemeinsamen Moment dazu erleben, so traurig die Situation auch ist. Ich glaube, es ist sehr wertvoll. Würdest du sagen, dass die Offenheit, die ihr insgesamt in eurer Familie dem Thema Tod gegenüber habt, euch geholfen hat, dass ihr insgesamt besser darüber sprechen konntet?
Sicherlich. Ich glaube, die Kompetenz zu haben oder beziehungsweise, dass es diesen Raum immer irgendwie gab, vielleicht ist es keine Kompetenz, vielleicht war es einfach ein Raum, der natürlich gewachsen ist über Jahre. Ich kenne das tatsächlich auch nur so, dass väterlicherseits wir zum Beispiel, also dass meine Angehörigen immer zu Hause sterben dürfen. Das heißt, Tod war nicht nur auf professioneller Ebene irgendwie immer da, sondern das war, ist bei uns noch sehr selbstverständlich, dass wenn es jetzt krankheitsbedingt ist, dass man verstirbt, dass man das zu Hause tun darf und dass die Familie das ermöglicht, dass man zu Hause sterben darf. Habe ich schon das Gefühl, dass ich da so eine grundsätzliche Unbedarftheit habe und mir diese Trauer auch immer sehr gut erlauben kann. Wobei ich auch gemerkt habe, dass sich daraus eine unglaubliche Neugier entwickelt hat, weshalb ich diesen beruflichen Weg dann im Anschluss eingeschlagen habe, weil ich gemerkt habe, wie kraftvoll Trauer ist und wenn da so viel weg ist, wie viel Platz es für anderes macht, was da wachsen darf. Und das fand ich super faszinierend. Und darum habe ich mich dann ja Jahre später dafür entschlossen, diese Ausbildung zu machen, weil ich gemerkt habe, also weil ich dem Ganzen auch auf einer anderen Ebene nochmal sehr beobachtend dann begegne und denke, ah, so ist das. Ah, also genauso wie ich da bei ihm stand und dachte, ah, okay, es war ein verrückter Gedanke, aber das war halt das, was ich gedacht habe. Ah, okay, krass. So banales Sterben, also interessant. Und das, glaube ich, hat mir, also mir hat das familiäre Umfeld das ermöglicht, dass ich da, glaube ich, auch eine grundsätzliche Neugier diesen Verlustthemen gegenüber habe.
Ja, ich muss ja sagen, bei uns in der Familie war das ähnlich. Wir haben auch immer sehr offen über Tod gesprochen und alle wussten von uns so, wie wir irgendwie am liebsten sterben und beerdigt werden wollen. Und dass irgendwann eintritt, dieser Tag, das war jetzt kein Thema, was irgendwie weggeschoben werden musste oder so. Ne? Und von daher finde ich das, ich glaube ja auch, dass es sehr, sehr wichtig ist, sich eben auch mit diesen Themen zu beschäftigen, um eben nicht diesen Blitzeinschlag zu bekommen und jetzt ist von heute auf morgen alles anders und ich weiß überhaupt gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Ne? Ich erlebe das sehr oft, dass Menschen einfach sagen, auch oder Zugehörige, auch über ältere Menschen, wo es auch absehbar ist, dass dieser Tag kommen wird, sagen, nee, das habe ich komplett von mir weggeschoben. So. Mhm. Und dann trifft es sie eben doppelt hart, habe ich das Gefühl. Mhm.
Ja. Erlebst du das häufiger in deiner Begleitung? Du hast ja auch häufiger mal die Klienten dann akut bei dir sitzen. Das habe ich jetzt weniger häufig. Bei mir kommen die tatsächlich häufiger, wenn das Gesamte schon länger her ist, ist das häufig dann auch Thema in diesen Akutsituationen, dass sie sagen, okay, ich habe das so weggedrückt oder?
Ja, genau. Also ich erlebe es häufiger und wir haben ja auch schon über Rollenklischees gesprochen. Da erlebe ich es auch tatsächlich häufiger bei männlichen Klienten, dass wenn sich auch zum Beispiel dann der ältere Mensch sich mit dem eigenen Tod beschäftigt und sagt, hier, ich plane jetzt schon mal was, ich möchte es gern so und so haben, dass dann zum Beispiel Kinder sagen, ach nee, dass der sich schon damit beschäftigt hat, das ist doch viel zu früh und das wollte ich überhaupt gar nicht hören. Und so dass Menschen diesen Gedanken gar nicht zulassen wollen, dass ein Familienmitglied oder eine nahestehende Person dann irgendwann nicht mehr ist. Was natürlich schmerzhaft ist, keine Frage, was aber nun mal so passieren wird, wenn wir nicht in unserer Bubble für uns ganz alleine leben und niemanden haben, den wir irgendwann verlieren könnten.
Ja, und das ist ja so ein bisschen gesellschaftlich hausgemacht, ne? Also wir haben das verloren. Das war mal eine Kompetenz, die wir alle hatten, weil natürlich viel häufiger gestorben wurde, ist ja auch eine viel höhere Kindersterblichkeit beispielsweise gab. Das heißt, der Tod war irgendwie immer ein viel engerer Teil des Lebens, den haben wir ja schon drüber gesprochen, so weit weggeschoben, dass vielen die Kompetenz fehlt, weil es ihnen nie beigebracht wurde. Und was mir nie beigebracht wurde, wie soll ich das können? Das kann ich irgendwie komplett nachvollziehen. Und das ist ja das, wofür wir hier dann auch am Ende jetzt auch gerade sitzen, weil wir sagen, dass das schade ist, weil den Menschen dadurch ganz viel verloren geht. Also ich kann tatsächlich nur sagen, dadurch, also für mich ist diese Zeit, die wir vorab schon hatten, auch wenn ich mir gewünscht hätte, dass mein Vater 120 wird und ich finde, dass er das nicht verdient hat und dass Krebs, aber auch alle anderen lebensbegrenzenden Erkrankungen einfach so fiese, hinterlistige Geschichten sind, die es so schmerzhaft machen, diese Menschen so leiden zu sehen und so abbauen zu sehen und zu sehen, wie es eben mal langsamer, mal schneller einfach dann so, wie denen so alles genommen wird auch, ne, viel Selbstständigkeit, kann ich nur sagen, ich bin unglaublich dankbar, dass ich das aktiv erleben durfte, weil es mir ganz viel Raum gegeben hat, das noch einmal ganz bewusst wahrzunehmen und das ganz bewusst zu erleben, der Papa ist jetzt noch da und der ist irgendwann nicht mehr da. Das war ein großes Geschenk und das sehe ich heute noch so, dass das etwas ist, bei dem ich froh bin, dass es, ich weiß gar nicht, das klingt jetzt wahrscheinlich ziemlich scheiße, aber dass es bei eben anders war, als es bei dir war. Ne? Mhm. Also dass ich bin sehr dankbar, dass ich, für mich ist es ein Geschenk, dass ich das so erleben durfte, dass es eben Zeit gab.
Ja, auch so dieses sich verabschieden können, alles, was noch unausgesprochen war, aussprechen können. Ich kann mir vorstellen, dass das super wertvoll ist. Das fehlt mir ja total, ne? Also ja. Das ist natürlich echt was, wo ich sage, boah, ich hatte doch noch so viele Themen, ich habe doch noch so viele Fragen und das konnte ich alles nicht mehr anbringen. Und ja.
Ja, ich kann das auch tatsächlich, also Ich bin viel öfter dann nach Hause gefahren. Ich habe damals studiert. Meine Familie kommt aus Bielefeld. Ich habe damals in Bremen studiert. Ich habe quasi nicht mehr wirklich studiert. Also ich war unglaublich viel zu Hause. Ich war unglaublich viel in der Familie. Konnte mich aber Gott sei Dank immer mal wieder rausnehmen, was mir total geholfen hat. Also da ziehe ich auch meinen Hut vor meiner Mutter und meiner Schwester, die einfach unglaublich nah dran waren und sich diese Pausen nicht gönnen konnten, um einfach mal ein Stück wieder Normalität zu erleben. Das waren 1,5 Jahre Ausnahmezustand und da tut es einfach auch gut und das würde ich auch jedem raten, sich diese Pausen zu nehmen, weil du musst zwischendurch deine Akkus wieder aufladen und das ist ein bisschen wie im Flugzeug. Du musst dir zuerst die Maske aufsetzen und dann deinem Nachbarn helfen und nur wenn du genug Ressourcen hast, um zu helfen, kannst du auch da sein für dem, dem es ja auch körperlich, also mental und körperlich einfach wahnsinnig beschissen geht. Und ja, das war ja eine unglaublich intensive Zeit, die man dann sehr bewusst erlebt. Und das ist auf jeden Fall ein Geschenk. Und ja, Punkt.
Punkt. Und eigentlich ist es auch total verrückt, weil wir alle wissen, dass unsere Zeit endlich ist. Warum nutzen wir sie nicht schon viel, viel früher? Und nehmen es viel, viel bewusster wahr. Ne? Ich meine, ich weiß, klar, der Alter kommt dazwischen, das Leben kommt dazwischen. Und trotzdem, warum? Ich meine, mir geht es ja genauso. Ne? Ich verbringe auch nicht so viel Zeit mit den liebsten Menschen, die ich gerne viel, viel häufiger sehen würde. Vielleicht sollten wir mehr dahin gehen, die Zeit, die wir dann miteinander haben, wirklich sehr, sehr bewusst zu erleben. Ne? Nicht dieses, ich bin irgendwie abgelenkt, ja, okay, wir treffen uns mal eben zwischen Tür und Angel. Sondern viel bewusstere Zeit miteinander zu erleben.
Ja, auf jeden Fall, definitiv. Es ist halt unglaublich schwer, weil es so abstrakt ist. Ne? Ja. Es ist einfach, dieses Sterben ist unglaublich abstrakt, solange bis es dann passiert. Und das macht es manchmal so, ist manchmal so eine große Herausforderung, das im Alltag wahrzunehmen. Und das muss ich schon aus... Ja, Entschuldigung, bitte.
Nee, ist es so abstrakt, weil die Menschen jetzt eben nicht mehr zu Hause sterben, weil sie weiter wegsterben, weil wir gar keinen Bezug mehr dazu haben? Ist es deshalb so abstrakt oder weil wir uns einfach gar nicht vorstellen können und wollen, dass, keine Ahnung, meine Mama irgendwann nicht mehr da ist?
Ich glaube, es ist wahrscheinlich ein Konglomerat aus vielem, aber ich glaube, es ist so ein bisschen, wir sehen die Ziellinie ja nicht. Ne? Mhm. Also wüssten wir... Wir haben noch so und so viele Tage oder meine Liebsten haben noch so und so viele Tage. So war es ja am Ende. Klar, wir wussten nicht den Tag, aber wir wussten, okay, das Ziel ist in Sichtweite. Und das macht es, glaube ich, anders. Und das macht es so aber so abstrakt, weil wir das ja selber nicht wissen. Ne? Und dann sagen, okay, ich kann ja nicht jeden Tag leben, als wäre es mein letzter, wenn ich noch so viele Tage jetzt vor mir habe. Das macht es ja auch irgendwie anstrengend. Ne? Aber es ist halt genau das, was den Verlust ja aber auch ein Stück Magie gibt, ist ja auch genau das, dass man ja auch mit dem Verlust nochmal anders reflektiert. Also natürlich gibt es den, der stirbt, aber es gibt auch den, der bleibt oder die, die bleibt. Und das macht das Leben dann auf jeden Fall nochmal wertvoller. Darum finde ich das ja auch Verlieren immer so einen wahnsinnig wertvollen Moment, um zu reflektieren, um Prioritäten anders zu setzen. Weil genau das fehlt uns ganz häufig. Das ist dann so dieser Alltagsbrei, der da, in dem wir kochen. Und die Menschen zu verlieren, macht, dass wir sagen, okay, jetzt machen wir die Reise. Jetzt rufe ich den Freund an, den ich vor 5 Jahren irgendwie, ne, wo ich den Kontakt verloren habe. Oder jetzt streiche ich die Leute endlich mal aus meinem Leben, die nur für Bullshit sorgen. Und ich wollte immer nur nett sein oder dachte immer, okay, da musst du irgendwie Kontakt halten, weil ist ja irgendwie, keine Ahnung, macht man halt so oder wollte keinen Streit. Und das sind so Dinge, wo man dann irgendwie nochmal viel klarer sieht. Von daher bin ich ja so pro Verlust in die Hand nehmen. Ja, und kann keine gute Antwort darauf geben, warum es so ist. Ich finde es selber schwer. Super deep darüber nachzudenken, dass mein Leben endlich ist. Finde ich unfassbar. Ist mir auch zu abstrakt.
Ja, aber machen wir mal eine eigene Folge drüber.
Machen wir mal eine eigene Folge von. Mhm. Aber dieses über die wesentlichen Dinge reden, das könnte man tatsächlich häufiger machen. Also sich mal wirklich hinzusetzen und zu sagen, was wünschst du dir eigentlich? Oder na, was möchtest du im Leben noch erleben? Das ist ja auch, das finde ich schon, das kann man häufiger mit. In der Familie macht man es vielleicht eher, aber vielleicht auch mal mit seinen engen Freunden oder mit dem Partner machen. Das schiebt man ja schon auch weg.
Oder vielleicht auch den liebsten Menschen öfter sagen, wie lieb man sie hat und was man.
Wobei ich glaube, das auch auf einer anderen Ebene passiert. Ne? Also ich finde, das Wahrnehmen finde ich dann eher wichtig, dass man wahrnimmt, dass man geliebt wird. Ne? Und dass man das eben auch aussendet durch die Kleinigkeiten. Ich finde, für mich persönlich muss es ja gar nicht immer das Ich liebe dich sein. Für mich ist es manchmal auch die Geste, dass mein Freund mir was vom Einkaufen mitbringt und ich denke, oh, okay, cool, hat er an mich gedacht. So, ne?
Ja, also, das sind natürlich die besonderen.
Die Kleinigkeiten, Moment. Die Alltags.
Genau, ja.
Die Alltags, ich liebe dich.
Genau, das stimmt. Ja. Was würdest du sagen zum Abschluss? Hilft Trauernden, die in ähnlicher Situation sind, die vielleicht oder die gerade in dem Moment sind, dass sie tatsächlich auch in der Vortrauer sind, weil sie zukünftig jemanden verlieren werden. Kannst du einen Tipp oder etwas Heilsames mit auf den Weg geben noch?
Also holt euch jemanden dabei, wenn ihr nicht mehr weiterkommt. Dafür gibt es uns Trauerbegleiter und Trauercoaches. Wir sind auch schon für euch da, bevor jemand verstorben ist. Wir sind auch dafür da, auch eine Ressource für euch zu sein. Und hier könnt ihr schon ganz viel Emotionen lassen, die ihr vielleicht nicht dem Erkrankten, der Erkrankten aufbürden möchtet und könnt. Das ist auch ein großes Thema. Also ich kann ja nicht, also konnte, habe ich auch nicht gemacht, vor meinem Vater stehen und sagen, oh, ich bin so traurig, dass du jetzt gehst, weil der hat das so viel mit sich zu tun, dass es wäre niemals über meine Lippen gekommen. Ich war die sagt, ja, na, jetzt gucken wir mal weitermachen. Nummer 1, allerwichtiges, sucht euch Leute, die euch dabei unterstützen. Ihr müsst das nicht alleine machen. Nummer 2 wäre jetzt was ganz Persönliches, macht euch weich dem Gegenüber. Also es ist immer so dieses, ey, lasst es halt zu, heult halt, wenn ihr heulen müsst. Sucht euch aber auch genauso oder nehmt das ganz bewusst wahr, was euch hilft, einfach auch mal aus dieser Trauer rauszutreten. Wenn ihr der Typ seid, ich bin immer der Typ, ich brauche ganz viel Informationen. Das heißt, ich bin jetzt nicht der Mensch, der googelt und Worst-Case-Szenarien googelt. Ich gucke halt eher, was können wir noch machen? Was gibt es vielleicht für Möglichkeiten? Ich informiere, also für mich war es immer super wichtig, mich auch über diese Krankheit informieren. Das kann ein Tool sein, wenn ihr gesund damit umgeht. Also es kann aber auch sein, dass ihr jemand seid, der sehr emotional funktioniert. Dann sucht euch die kleinen Inseln raus, wo ihr vielleicht mit einem Freund Kaffee trinken geht, euch diese, ne, einfach mal Abwechslung. Alltag ist so ein so wichtiges Tool, dass sich zwischendurch auch als Angehöriger zu können. Ihr müsst nicht 24/7 der fliegende Angehörige sein. Das tut niemandem gut. Niemandem. Und ja, Das wäre, glaube ich, es wären so diese drei Dinge, die ich raten würde, wenn jetzt eine Freundin oder ein Freund in der Situation wäre. Und sprecht drüber, fresst es nicht rein.
Ergänzend möchte ich noch etwas sagen, was du eben gesagt hast, auch dieses Gefühl der Erleichterung darf da sein. Also ich glaube, wir stehen ja sowieso dafür da, dass alle Gefühle ihre Berechtigung haben und das ist natürlich ein besonderes Gefühl in dem Moment, was man da fühlt. Und genau, das würde ich zum Abschluss dem noch hinzufügen. Maike, vielen, vielen Dank für die so persönlichen Einblicke in deine Geschichte. Du hast mir echt heute einen Gänsehautmoment beschert und dafür danke ich dir sehr. Und ja, würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal, hören uns beim nächsten Mal wieder.
Ja, vielen Dank für den Raum heute und dass ich das so erzählen durfte, meine Geschichte.
Danke fürs Zuhören.
Tschüss. Bis zum nächsten Mal.